Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Leere. Es ist mal wieder Sonntag. Oder vielleicht Montag, wenn ihr morgens auf eurem E-Bike oder auf eurem E-Scooter durch die Städte dieser Welt fahrt und andere damit belästigt und andere damit nervt. Mein Name ist wie immer Lenny Willowwood, aber das wisst ihr ja längst. Und mich begleitet wie immer der fulminante Jopa Newman.
Ich bin voll da. Yay.
Exakt. Genau.
Ich bin heute total low energy. Du musst mich heute so ein bisschen durch den
okay,
Tag.
Okay, ja, ich bin auch ein bisschen mellow. Vielleicht ist die Sendung dann ein bisschen mellow. Warum das so ist, ich muss ein bisschen was erzählen, bevor wir eigentlich so richtig durchstarten. Es gab eine Aufnahme für diese Woche. Die ist leider kaputt gegangen. Es hat leider technische Probleme gegeben. Und davor ist uns aufgrund von dank der Deutschen Bahn auch noch eine Sendung ausgefallen. Also irgendwie gerade ist der Wurm drin.
Es geht richtig ab, ja.
Ja, gerade das. Dann wird jetzt überlegt, ob diese Radiosendung weiterläuft und also der Radiosender, nicht diese Sendung, denn Piraten der Leere wird weiterlaufen. Die Frage ist dann nur, ob es dann nur in Anführungszeichen auf Spotify läuft. Denn auf Podbean läuft es im Moment leider auch nicht. Denn Podbean hat seine Geschäftsbedingungen geändert und ist nur noch für Geld verfügbar. Und da spielen wir nichts mit, denn wir verdienen hier nichts. Wir labern einfach nur Scheiß aus Spaß. So.
Ja, wenn hier jemand Geld für geben würde, dann wäre das echt sehr fragwürdig. Also ich würde einfach random labernden Menschen kein Geld in den Hintern schieben. Was so eine tolle Idee ist. Wenn ihr Geld habt, gebt uns Geld.
Also wenn ihr Vorschläge habt, was wir noch tun können, was Plattformen angeht, oder wenn ihr Wünsche diesbezüglich habt, schreibt uns ganz einfach. Das könnt ihr natürlich, indem ihr entweder Jopa Neumann auf Facebook oder Instagram, glaube ich, auch.
Nicht unbedingt. Wir können ruhig dir schreiben. Das passt schon.
Mr. Willowwood, Lenny Willowwood auf Facebook anschreiben. Es gibt auch noch Twitter, aber das benutze ich nicht wirklich. Egal.
In Deutschland benutzen wir Twitter einfach kaum, oder?
Ja.
In Deutschland ist Twitter einfach nicht angekommen. Ich kenne viele Leute, die das benutzen, aber halt nicht so groß und nicht so krass und nicht für alles, wie es in anderen Ländern so ist.
Weißt du?
Also da kriegen ja Leute ihre Nachrichten wirklich nur über Twitter teilweise.
Mein Gedanke zu Twitter. Es gibt, was mich so daran stört, weswegen ich Podcast im Austausch mit dir so viel präferiere, wenn ich mal das mit Twitter vergleiche. Ich muss bei Twitter immer sofort eine Position haben, die ganz krass ist. Ansonsten generiere ich keine Aufmerksamkeit und niemand redet mit mir. Denn Leute reden nur mit mir, wenn ich eine große Aufmerksamkeit generiere. Das heißt, ich muss eine möglichst krasse, am Rand von irgendetwas stehende Haltung haben zu etwas. Also entweder ich beglückwünsche alles total freudestrahlend Instagram-mäßig oder ich kritisiere alles sofort und verteufel es und Shitstorm ist da das Stichwort. Mhm. Und ich rede gerne über Dinge, über die ich noch gar nicht sicher bin, so vertieft bin, wie da meine Haltung ist eigentlich. Und
also du würdest Shit posten. Sag's doch, wie es ist, du würdest Shit posten.
Nein, ich würde gerne diskutieren. Das ist ja der Punkt und das kannst du auf Twitter nicht. Du kannst auf Twitter nur Leute blamen. Du kannst nur Leute mit dem Ring durch eine Manege führen oder die tatsächlich denen dadurch zur Aufmerksamkeit verhelfen.
Jetzt hast du wieder deine Einstellung, beziehungsweise du hast ein paar Fälle, die dir präzedenzfallmäßig vorfahren und jetzt sind alles.
Also, ich war von 2009 bis 2016 war ich aktiv auf Twitter. Und am Anfang waren das so 10 Leute, mit denen man richtig lustig gesprochen hat. Und das war irgendwie schön und das war irgendwie bereichernd, das war auch konstruktiv und man hat auch Neues erfahren. Es war so eine Mischung aus Diskussion und Nachrichtenfeed. Und es war gut. Und das war gut, wie es ist. Und mittlerweile ist das so ein bisschen gekippt. Für mich zumindest. Und ich kann ja nur für meine Realität sprechen. Das ist natürlich nicht alles repräsentativ und die Meinung ist auch nicht in absoluten Stein gemeißelt. Das meine ich ja gerade damit. Das würde ich gerne mit dir diskutieren, ob das tatsächlich so ist. So, also das stelle ich auch zur Disposition. So, das ist, bin ich gar nicht irgendwie zwanghaft hinter meiner eigenen Haltung.
Ich kenne halt viele kleine Communities, die sich wunderbar über Twitter funktionierend austauschen.
Die ja, weil die das als technisches Hilfswerk nehmen, oder?
Für die ist das quasi so eine Art News-Möglichkeit. Du gibst immer Bescheid, wenn du irgendwas tust oder wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwas Relevantes ist. Und alle Leute, die diesem kleinen deine Sache folgen, deinem Community sozusagen beiwohnen wollen, können dich darüber verfolgen und dir Rückmeldung geben, dir Sachen, Kommentare geben. Dafür wird das total viel genutzt, aber eben gerade wieder im amerikanischen Raum hauptsächlich.
Ja, also
das ist hier auch irgendwie noch nicht so üblich.
Ja, das, so Twitter funktioniert, glaube ich, dann immer, wenn du entweder so ein Follower-Fan, du bist ein Fan von irgendetwas, ein Fan trifft es, du bist ein Fan, ja. Oder du bist der Star. Und dann funktioniert es. Wenn du aber Twitter denkst als Austausch zwischen zwei Menschen, die nicht irgendwie entweder ein Ja-Sager sind, also ein Fan, der nicht nur rational an etwas rangeht, sondern emotional und auch emotional reagiert, dann und das nicht versucht ausgewogen zu gestalten. Ich bin auch dafür, dass man emotional sich unterhält, auf jeden Fall. Leider die verlorene Folge, also wie wir über Brotbackautomaten diskutiert haben.
Ah,
dass da war Feuer drin. So. Und
nicht im Automaten, hoffentlich.
Och Mann, jetzt das macht doch nicht die Geschichte kaputt. Ich habe hier tatsächlich einen kaputten Brotbackautomaten neben mir.
Neben dir?
Ja, steht neben
mit
dir
im Studio.
Ja, okay. Nee, also mein Studio, okay. Ist ja, mein Studio ist ja auch in der Wohnung der Ablageraum manchmal. Und dann liegt da so Kram. Und
weil man den Brotbackautomaten ja, halt nicht aber braucht. Aber
du kannst ja, nein, ich habe ja zwei. Einen, der ist toll und einen, der kommt auf den Müll. Und die wurden mir beide geschenkt zu meinem Geburtstag. Und ich durfte mir einen aussuchen und die Auswahl war relativ einfach. Der eine hat alle Sicherungen rausgehauen und dann war quasi schon, schon entschieden. Genau, aber ich will dieses Thema nicht nochmal ausrollen. Das hat zu Kriegen geführt.
Weg vom Brotbackautomaten, er hat es nicht verdient.
Ja, absolut.
Das ist sehr gut.
Absolut, aber ich dachte, ich hole dich aus deinem Mellow-Zustand raus, indem ich so ein bisschen den FDPler kitzel.
Was? Lass den FDPler in der Schachtel, wo er hingehört.
Ja, aber ich weiß nicht. Also ich finde Twitter schwierig. Ich finde zum Beispiel, Facebook ist deutlich angenehmer, weil du dich ja auch in deiner, ich als Nutzer, mich mit einer ausgewählten Entourage an netten Menschen, die nicht meine Fans sind, sondern die mir auch entschieden widersprechen, aber die vielleicht Freunde oder Bekannte sind, diskutieren kann. So.
Ja, aber auch wenn du keine Fanpage hast. So, das ist jetzt wieder der Unterschied.
Genau.
Du kannst das ja auch als diese Fanbase-Funktion nutzen.
Genau, aber wenn du denn Twitter. Also bei Facebook, was du nicht bei Facebook machen kannst, ist über Nachrichten, finde ich, diskutieren oder so. Weil es gibt keine großen Reichweitenzuwächse und keine großen Communities unter Nachrichtenposts. Das ist bei Twitter anders. Und bei Twitter ist die Diskussion, weil Twitter ja auch nicht die Plattform der Endverbraucher ist, sondern der Influencer. Und deswegen bewegen sich da alle mit dem Mindset, so diesem Zeitgeist eines, ich bin ja eigentlich auch Influencer. Und
Das finde ich persönlich eben gar nicht.
Nein?
Gerade wegen diesen kleinen Communities, wo sich dann die, wie du sie jetzt nennst, die Endbenutzer, die Fans und ihre Zufanenden austauschen können. Ich glaube, das ist nämlich super niedrigschwellig, gerade für solche verhältnismäßig kleinen Communities. Gerade für Leute, die jetzt. Ja. Führ das nochmal aus,
ja. Ich muss da was klarstellen, weil ich finde Twitter super wichtig, weil im Endeffekt führt jegliche Form von Plattform dazu, wenn sie auf verschiedenen Ebenen genutzt wird, dazu, dass die Stufen wegfallen sozusagen. Die großen Stufen, die man machen muss, um in Kontakt mit irgendjemandem, der weltberühmt ist, zu sein. Weißt du, die Menschen, die ganze Welt wird ein bisschen flachstufiger für alle. So, und das ist erstmal gut. Aber was ich schwierig finde, ich finde die schlimmste Plattform, die es gibt, ist Instagram. Weil Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten, um mal eine richtig gute Band zu zitieren. Was stimmt einfach? Wenn ich einfach nur, Instagram ist eine Wohlfühlplattform, bei dem ich nicht versuche, mir Wohlbefinden hart zu erarbeiten, indem ich an meinem Leben arbeite und indem ich versuche, wirklich ein guter Mensch zu sein, zum Beispiel, zu reflektieren, Nein. nachzudenken, innezuhalten, eine eigene Haltung zu hinterfragen, präsentiere ich bei Instagram eine optimierte Version von mir selbst, um Nein. Anerkennung für etwas, was ich im Endeffekt gar nicht bin, Nein. zu bekommen. In den meisten der Fälle.
Da machst du wieder genau das Gleiche, wie du es mit Twitter auch gemacht hast. Du nimmst jetzt von deiner bisschen negativierten Sicht und von dem, was Klar. du von Leuten mitkriegst, was du nicht leiden kannst, und ziehst es darüber
Klar.
rein. Bullshit.
Natürlich.
Es gibt so viele Leute, die nutzen das auch einfach nur, um sich mit ihrem Freundeskreis auszutauschen, ohne sich auszutauschen.
Aber das ist doch technisch doof, wenn du das über eine Plattform hast, die für Bilder ausgerichtet ist, wo du wirklich nur Kommentare schreiben kannst.
Nein, das ist überhaupt nicht, weil du dich hier nicht die ganze Zeit unterhalten musst und dich mit allen permanent quatschen musst, sondern du siehst einfach, was bei allen los ist. Dann hast du Freunde, die am Arsch der Welt für dich wohnen, die du halt nicht regelmäßig sehen kannst, aber du siehst, was bei denen abgeht, und dann kannst du dich kurz melden oder eben nicht, und das geht sehr viel schneller und sehr viel entspannter und sehr viel eindrücksamer, als wenn du nur Sachen liest. Das ist das, was wegen Facebook am Anfang so gegen Instagram abgekackt ist, dass du halt nicht irgendwie ständig Nachrichten lesen musst und Posts lesen musst und ewig lange Textblöcke, sondern auf Instagram hast du einfach das nette Kleine, du scrollst durch Bilder durch, die dir einen Eindruck von dem vermitteln, was bei Leuten los ist. Und es gibt so viele Leute, die nutzen das entweder für sich quasi als Tagebuch.
Aber ist das
Tagebuch mit auf und die sehen, was bei ihren Freunden los ist.
Das verstehe ich ja.
Die folgen nicht unbedingt mit den Promis oder sonst was.
Das verstehe ich ja. Das verstehe ich auch. Ich habe jetzt einmal ein überzeichnetes Bild rübergeschmalt. Das mache ich gerne, um einen Standpunkt zu erklären, klarzustellen, irgendwie, dass das deutlich wird und nicht irgendwie vielleicht die Essenz verloren geht meiner Intention. So, aber ich bin auch völlig bei dir. Das Problem ist, meiner Meinung nach, dass du, wenn du quasi ein Newsfeed für deine zwischenmenschlichen Beziehungen hast, dass du dich genauso, warum machen wir Newsfeeds für Nachrichten? Warum gibt es Nachrichten, die für dich aufbereitet sind? Damit du dich nicht mehr damit auseinandersetzen musst mit diesen Menschen. Ich bin ja völlig bei dir, wenn es eine technische, wenn zum Beispiel Skype war, fand ich großartig, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich konnte mit meiner Schwester, die in London gewesen ist jahrelang, konnte ich auf einmal wirklich, die konnte ich sehen, mit der konnte ich reden, da konnte ich rausfinden, was mit ihr los ist, so wie es ihr geht, was sie bewegt, wie auch immer. Das fand ich großartig. Was ich bei Instagram so schwierig finde, ist, das ist ein Newsfeed im Endeffekt. Also das ist ein Newsfeed für meine zwischenmenschlichen ja. Beziehungen. Und das heißt ja, ich bin jetzt hier verleitet, mich nicht mehr mit diesen Menschen wirklich auseinandersetzen zu müssen, in eine direkte Kommunikation zu gehen. Das geht
das
natürlich.
Das schließt sich halt überhaupt nicht aus.
Nein, es schließt sich nicht aus, aber es...
Wenn du ein asoziales Arschloch bist, dann ist es egal, was
ja,
du hast für eine
aber
Form,
das
du
sind
mit
ja
Leuten
Mechanismen.
Bleibst.
Jopa, du kannst, glaube ich, über jede Plattform dieser Welt immer noch derselbe Mensch bleiben, der du bist. Es geht ja nicht darum. Ja. Es geht ja nur darum, dass diese Mechanismen Menschen zu einer Bequemlichkeit verleiten. Und das dem.
Aber von Bequemlichkeit dem ist nicht immer schlecht.
Bequemlichkeit, wenn es darum geht, Empathie zu zeigen, finde ich schwierig. Das finde ich äußerst schwierig, weil in dem Moment.
Aber ich muss doch nicht für jeden permanent Empathie zeigen.
Nein.
Wenn ich so viel Empathie für alle Menschen in meinem Umfeld hätte oder auch alle, Nein. mit denen ich irgendwie mal Kontakt hatte, mit denen ich aber auch nicht die ganze Zeit zu tun haben muss, dann bin ich doch irgendwann komplett alle. Ich kann ja nicht meinen ganzen Tag damit verbringen, mit allen Empathie zu halten. Und dafür ist so ein Newsfeed-Verhalten, was mich auf dem Laufenden hält, wenn ich es möchte, aber mich nicht zwingt, permanent allen Leuten hinterher zu rennen. Ist doch unnötig. Also es ist ja einfach auch kaputt machen, wenn ich das permanent machen müsste.
Ich weiß nicht, was daran kaputt machend ist, dass man sich wirklich, ich bin ja auch ein Mensch, der hat wenige Freunde und wenige Menschen, mit denen er sich auseinandersetzt, dafür aber intensiv. Siehe diese Sendung. Ich setze mich mit einzelnen Menschen sehr gerne sehr intensiv auseinander. Und vielleicht ist das dann auch einfach mein Wesen und nicht. Natürlich ist es nie repräsentativ, worüber wir hier reden, weil wir reden nicht über Statistik und wissenschaftlich belegte Faktoren, sondern es geht bei uns primär um Lebenserfahrung und die sich gegeneinander reibt, was ja auch okay ist.
Nennen wir es Lebenserfahrung und nicht Bullshit. Das kommt immer sehr viel besser rüber.
Das ist doch nicht Bullshit, wenn ich von meinen Erfahrungen berichte. Das ist doch, also ich preise sie ja nicht als einzige Wahrheit an. Also machen wir mal einen Punkt.
Noch nicht. In ein paar Jahren haben deine 1000 Follower haben, zünden Fackeln an und verbrennen alles, was nicht einer Meinung ist. Und dann übernimmst du Deutschland.
Genau, weil genau dafür bin ich der Typ. Wer mich kennt, der weiß, genauso ticke ich.
Genauso funktioniert das doch. Deswegen machen wir das auch die Sache hier, dass diese Leute überhaupt erst zusammenkommen. Du machst das ja nur, um dir deinen Traum von einem besseren Deutschland zu verwirken. Wo will ich damit hin?
Ich weiß nicht, warum du mich jetzt. Ich weiß nicht, warum du mich dämonisierst, aber das würde ich sagen, finden wir nach einer kurzen Musikpause.
Ich hitler dich ein bisschen.
Ja, ich merke das
schon. Okay, was hast du für Musik mitgebracht?
Was habe ich denn für Musik mitgebracht? Was hast du für Musik mitgebracht? Da haben wir das letzte Mal eine tolle.
Was hast du für Musik mitgebracht?
Nee, wir haben eine coole Band das letzte Mal gehabt, die ich dir gezeigt habe. Und die würde ich gerne nochmal zeigen, weil sie ist jetzt untergegangen in der verlorenen Sendung. Deswegen gibt's die aber mit einem anderen Song. Nämlich die Band heißt Arkells. Die spielt auf dem Deichbrand, sehr zu empfehlen. Falls ihr da hingeht, hört euch die an. Auch wenn sie vormittags spielen. Sehr cool. Aus Toronto. Und der Song heißt Relentless. Und den hören wir jetzt. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu...
Explosion. Was?
Okay, das erinnert mich an ganz andere Dinge. Ja, wir kommen zurück zum nächsten Abschnitt. Das war Arkells. Lass mal drüber nachdenken, was dich im Moment beschäftigt. Wieso bist du eigentlich gerade betrunken? Was? Warum?
Ich bin nicht betrunken, ich bin restbetrunken, weil wir großflächig Geburtstag gefeiert haben. Also meine Freundin hat ihren Geburtstag mit ihrer besten Freundin zusammen gefeiert. Und viele Menschen und viel Wein und viel lange. Und das da braucht man dann eben in meinem Alter inzwischen den ganzen Tag, um wieder auszukommen oder um wieder zurechtzukommen. Wir haben den ganzen Vormittag damit verbracht, das Grundstück wieder auf die Reihe zu bringen,
was
auch gar nicht mehr so anstrengend ist, weil wir inzwischen alle erwachsen sind und keine Scheiße bauen.
Ja, es nervt aber trotzdem. Es nervt immer. Also mich kackt es ab.
Und dann musst du restbetrunken aus,
Merkel
ist noch nicht Brandenburg, aber nennen wir es Brandenburg, wieder zurückfahren.
Ich habe da einen Trick für dich. Der Trick ist, wenn du voll besoffen bist und die Party ist vorbei und du meinst, du hast eigentlich gar nicht mehr die Energie dafür, dann machst du das, weil du eh nicht mehr gerade denkst in dem Moment. Und dann sieht es entweder am nächsten Morgen gut aus oder es sieht richtig schlimm aus. In jedem Fall ist es dann am nächsten Morgen eine Überraschung.
Ich habe ja das Ende nicht mal mehr mitbekommen. Ich bin ja, glaube ich, 3 Stunden oder mehr vor Partyende schlafen gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich einfach zu müde war.
Bist du auch so einer, der dann im Zweifel früher geht?
Natürlich, wir haben ja extra da geschlafen, dass wir nicht mitten in der Nacht noch nach Hause fahren müssen. Ja. Habe ich aber noch einfach pennen gegangen. Warum nicht?
Gut. Ja. Also
ich bin alt, ich darf das.
Ich war auch schon mit 20 so. Ich weiß nicht. Ich gehe gerne mal auf Partys, dann laber ich Leute zu und höre mir deren Weltgeschichte an, kritisiere die und sage, ihr seid komplett lebensunwürdig. Durch die Blume, ganz höflich, ganz nett.
Pool und pinkelst hinterher.
Genau. Ja. Nein, dann erkläre ich, warum das bei mir nicht anders ist und warum Menschen eigentlich prinzipiell alle scheiße und unwürdig sind und dass das nicht persönlich gemeint ist, sondern ich mehr so ein Menschenhasser bin, aber verpackt in einen Menschenfreund. Genau, und dann gehe ich eigentlich relativ früh, wenn alles weggegessen ist von mir und dann lege ich mich schlafen. Ja, nee, aber ich, nein.
Dann ist die Minibar alle und dann geht das auch vorbei.
Jetzt mal ganz im Ernst, ich trinke relativ wenig Alkohol, wenn dann auch mal gerne, aber eigentlich wirklich selten und das heißt, du sitzt da ohne Alkohol, werden alle besoffen werden und weiß nicht, redest mit Leuten vielleicht und wenn du mit allen irgendwie geredet hast und die nur noch da sitzen und trinken, institutionalisiert, dann gehe ich, weil ich es langweilig finde.
Nö, für mich war das ein relativ neuer Freundeskreis, weil ich noch nicht alle aus diesem Freundeskreis meiner Freundin und Co. kannte. Deswegen war das natürlich sehr langwierig und ich habe mich dann mit den Menschen, die ich schon gerne, mit denen ich mich gut verstehe, einfach sehr lange betrunken und über Magic und Co. geredet.
Sehr gut.
Und dann kommt man irgendwie in so eine Diskussion rein.
Aber wie findest du das denn eigentlich, wenn man der Freund von jemandem ist und dann auf einer Party ist? Dann ist man ja Anhang. Wenn du als Anhang auf einer Party bist, du dann so ein Socializer, der dann sagt, ach, das sind auch alles meine Freunde, oder fremdelst du so ein bisschen innerlich?
Oh, das kommt auf den Pegel an. Nein. Überhaupt, ich habe überhaupt kein Problem damit, so random auf neue Leute zu treffen und ich hab auch kein Problem, mich mit Fremden zu unterhalten. Aber ich habe auch in den letzten Jahren mir angewöhnt, das nicht machen zu müssen. Wenn ich jemanden in der Ecke rumsitzen sehe und mitkriege, okay, du bist alleine und du hast keinen Bock, alleine zu sein, traust dich nur nicht, dann unterhalte ich mich mit den Leuten und dann gehe ich auf die zu. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann warum sollte ich mir die Mühe machen, Kontakt zu Fremden aufzunehmen, wenn sie da auch keinen Bock drauf haben? Mhm. Ich meine, wenn sich auf so einer Party so Grüppchen bilden, dann bin ich nicht der Mensch, der aufsteht und darüber geht, weil wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Ich kenne Leute und Leute kennen reicht mir. Ich muss nicht mehr Leute kennen. Ja. Ist ja auch anstrengend, so viele fremde Menschen, weißt du? Da muss man die auch wieder scheiße finden, dann musst du irgendwie da überleben.
Naja, bei mir kommt da immer noch dazu, dass, also dadurch, dass ich Asperger habe, ich kann diese Menschen nicht ausschalten auf einer Party. Ich nehme die alle wahr. Ich nehme die alle wahr und wenn mich irgendjemand nervt wegen irgendeinem Verhalten, was für andere gar nicht wahrnehmbar ist, weil die das rausfiltern, aber der die ganze Zeit mit der Zunge schnalzt und damit nicht aufhört und mich da drei Stunden mit foltert, dann bin ich so höflich, dass ich das nicht sage, weil ich sage, ich habe das Problem, nicht du. Normale Wahrnehmung würde dazu führen, dass das nicht schlimm ist, aber danach hitlere ich schon ein bisschen. Wünsche ich dem nichts, innerlich wünsche ich dem dann nichts, nicht viel Schönes. Kritisiere mich dann selber dafür, dass ich das nicht tue, artikuliere das auch nicht und sage dann am Ende, ja, war halt wieder mal deine Behinderung. Aber so auf Partys, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das verstehe ich total. Da gehe ich auch ein bisschen mit, aber bei mir ist es einfach eher so ein Trotz mit Menschen. Ich finde zu gerne Menschen scheiße oder zu gerne Themen scheiße, dass ich mich dann irgendwie nicht gut stellen möchte.
Ja.
Also ich kann mich mit allen Menschen gut stellen. Wenn ich möchte, dass mich jemand mag, dann mag mich die Person auch. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf meistens. Ich kann dann gerne einfach provozieren. Das macht auch sehr viel Spaß. Und vor allem, wenn du dann merkst, dass du provozierst und dass die anderen Leute kommen damit klar und merken sofort, dass du provozierst und provozieren gegen und finden das ebenfalls witzig, dann hast du auch wieder Leute auf eine coole Art und Weise kennengelernt. So, dann sind das auch Leute, auf die ich Lust habe, weil die das Ironie verstehen und auch mal die Schnauze aufreißen können. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, aber ich finde also Ironie, wie auch irgendwie das eigene Approach mit, das eigene Rangehen auf so einer Party, das ist bei mir zum Beispiel mega so tagesformabhängig. Habe ich gerade einen guten Tag irgendwie, dann bin ich Prince Charming und renne da irgendwie rum und
nein.
Doch, absolut, absolut. Ich habe nur in deiner Gegenwart nie Bock, das ist ein anderes Thema.
Das liegt aber auch einfach an mir.
Ja, möglich.
Pass auf.
Jetzt sind wir quitt für den ersten Abschnitt. So, aber,
du machst jetzt Prince Charming. Warum? Du sprichst Prince Charming an. Ich habe das jetzt gerade bei Google eingegeben und die Bilder sind einfach hässlich. Ja, deswegen, ja, Google mal bei dir auf deinem Bildschirm. Der schönste Mensch der Welt. Und lass uns mal gucken, was da so passiert.
Der schönste Mensch der Welt. Der
genau, einfach mal googeln und wir gucken, was jetzt passiert.
Der Welt. Alles klar.
Was hast du da für eine Auswahl? Bei mir schwankt das irgendwas mit Zac Efron. Was haben wir hier
Angelina,
noch?
Wie heißt sie? Platz 6, Jennifer Aniston. Brad Pitt.
Oh, ja.
Sandra Bullock.
Der Typ von Old Spice. Der Typ aus der Old Spice-Werbung. Justin Bieber ist da. Warum auch immer Halle Berry dabei ist. Aber okay, ja gut, die war mal. Das ist sehr beliebt, okay. Kann man.
Ich finde diese Menschen nicht schön. Das sind ganz schöne Menschen.
Ich finde das nicht schön, dass sie als schön gelten, weil sie gut ausgeleuchtet von professionellen fotografierenden Menschen abgelichtet sind. Das ist so ein bisschen schade. Vielleicht sind die ja voll schön, aber wenn das so gestellt ist.
Du kannst gerade nachgucken, wie heißt der Hauptdarsteller aus Operation Finale? Den habe ich gestern gesehen. Das ist eine Geschichte, die sich wirklich lohnt zu gucken, Leute. Das ist wirklich empfehlenswert. Das ist sehr historisch akkurat. Da geht es im Endeffekt darum, dass Fritz Bauer als Lonely Wolf, weil keiner die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt hat, im Endeffekt als hessischer, glaube ich, Staatsanwalt, quasi die ganzen Nazis in den Institutionen des juristischen Bereichs sozusagen verfolgt hat und dann über Kontakte rausgefunden hat, wo Adolf Eichmann quasi, der die KZs geplant hat im Endeffekt. Eine der drei großen, vielleicht der vier großen Nazis, so was die Rangordnung anging.
Und ist das ein deutscher Film zufällig?
Nein, es ist eine Netflix-Produktion. Ich möchte da auch nicht für Werbung machen, aber es ist wirklich großartig. Und dieser Schauspieler, der Hauptdarsteller, nicht der Eichmann-Schauspieler,
sondern Oscar Isaac zufällig, kann das sein?
Das kann sein. Warte mal, ich muss mal selber gucken. Der ist wahnsinnig heiß. Also, Oscar Isaac. Ich schau mal.
Zwei A's und ein C.
Ja, das ist er. Der ist wahnsinnig heiß. Okay. Oscar Isaac Hernandez Estrada. Der ist, also...
Gesundheit.
Der sieht aus wie George Clooney in Schön. So, und,
Hey, George Clooney. George Clooney ist wunderbar gealtert. Da können wir,
ja,
da können wir jetzt nicht über George Clooney
herziehen. Stimmt, aber er ist nicht so hübsch, wie er gemacht wird. Er ist nicht der schönste Mensch der Welt. Er ist hübsch.
Ja,
er ist
okay.
Hübsch, aber er ist jetzt nicht...
Er hat eine... Oh, George Clooney ist einfach Eleganz.
Ja.
George Clooney verkörpert für mich eine entspannte Eleganz.
George Clooney ist verhaltensschön. Der ist verhaltensschön.
Das auch.
Aber Isaac...
Der ist verhaltensschön, ja.
Ja, das auch. Aber Isaac ist einfach, der ist auch optisch einfach nur wunderschön. So, genau, aber dieser Film ist auch übrigens sehr, sehr empfehlenswert, weil es geht darum, wie die quasi in Argentinien, wie der Mossad, der israelische Geheimdienst, wie der mit dem Hilfe von Fritz Bauer, der den quasi Infos geleakt hat, würde man heute sagen, wie die den Eichmann da rausgeholt haben aus dem Land, weil Argentinien die nicht, den nicht ausliefern wollte. Und deswegen hat der Mossad quasi versucht, Eichmann da aus dem Land zu bekommen und ihn in Israel anzuklagen. Und das war dann der erste wirkliche Nazi, der außer bei den Nürnberger Prozessen irgendwie auch mal vor Gericht gezerrt wurde, so richtig. Ja.
Ich meine, wenn das geil aufgearbeitet ist, okay.
Ist ein geiler Film. Ist großartig.
Ja, ich weiß nicht, ich bin nur immer bei dem Nazi-Thema sofort schalte ich mit einer Gehirnhälfte ab, weil es einfach. Es ist toll, dass es immer wieder aufgearbeitet wird und es ist wichtig, aber ich musste das, mich musste da so viel mit auseinandersetzen. Zehnmal
ja,
in der Schule und dann noch
da geht's,
ständig mit jedem deutschen Film.
Ja, aber da geht es eher um die, das ist wirklich eine gute Geschichte auf der einen Seite, die ist einfach gut erzählt, so ist eine schöne Story und es geht nicht um die Schuld der Deutschen da primär oder so oder um das Böse der Nazis oder sowas, womit wir die ganze Zeit im Schulunterricht mit konfrontiert sind, sondern tatsächlich die Sicht der Menschen aus Israel 10 Jahre nach dem Krieg. So, das ist mal eine Perspektive, die wurde nicht so oft gezeigt. Das muss man mal sagen. So, also das ist eine Perspektive und eine Zeit und eine Sicht, die ist nicht wirklich totgedüdelt worden, sag ich mal. Nicht überpräsent aufgearbeitet, gezeigt, wie auch immer. Und das ist schön. Und vor allen Dingen sind die Charaktere nicht wirklich. Also keiner von denen ist wirklich gut, sondern jeder von denen hat so aufgrund seiner persönlichen Schmerzes, weil dieser Mossad bestand zu dem Zeitpunkt aus ganz vielen Leuten, die nur noch da waren, weil die zum Mossad gegangen sind aus Überzeugung, weil sie niemanden mehr sonst hatten, weil die KZ-Überlebende waren und oder halt irgendwie Flüchtlinge. Dementsprechend sind die alle emotional hoch angegriffen gewesen, als dieses Team dann Eichmann entführt hat und dann quasi mit Eichmann da irgendwie in einem Raum wochenlang saßen. Und jeder von denen ganz, ganz, ganz spitz darauf war eigentlich, dem mal eine zu ballern oder zumindest irgendwas zu tun. Also die Versuchung, weil der ist quasi der Grund für den Tod der eigenen Familie ist, sitzt da. So, ja, aber gut.
Ja, okay, das meine ich ja, wenn es schön aufgeht und jetzt nicht so oft Todtragik und
nein, ist es nicht.
Alles müssen sich schuldig fühlen, alle müssen, dann ist es ja was Schönes. Da kann man auch schöne Geschichten reinpacken.
Das hat so was Hannibal-mäßiges, dieser Film, Hannibal Lecter,
das,
weil.
Oh, das ist so ein bisschen verboten komisch.
Weil, naja, aber du. Es gibt so Phasen, wo du als Schauspieler dazu geneigt werden sollst und auch die Schauspielenden, die Rollen, anfangen, Eichmann zu sympathisieren, weil er einfach den versucht, Honig ums Maul zu schmieren und so und sagt, ja, so, und ich habe das aus den Gründen gemacht und das habe ich deshalb gemacht und das ist ein guter Film. Der ist ganz großartig. Egal.
Jetzt fällt mir gerade auf, woher ich das Gesicht von Oscar Isaac kenne. Ich habe mir die ganze Zeit... Ich wusste nicht, woher ich seine Fresse kenne, aber er hat in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mitgespielt. Deswegen ist es, deswegen habe ich das gerade mitbekommen. Das ist ganz witzig.
Also?
Interessant. Erinnerst du dich noch? Er ist schon etwas älter und er wurde sehr gehasst von vielen Menschen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Sucker Punch.
Ja.
Der Film. Das war ein so wunderbarer Film. Ich fand ihn so absolut herrlich. Es ist ein auf den ersten Blick sinnloses Rumgeballer von aufgehübschten Mädels. und ein Geschnetzel und ein Gescheiße von sonst was. Aber es ist eigentlich ein so schön trauriger Film. Das ist eine wunderschöne Geschichte.
Absolut. Ich finde aber, da ist Oscar Isaac gar nicht so großartig, sondern, wie heißt sie? Emily Browning, die da die Baby Doll spielt.
Baby.
Ja, genau. Baby. Ja, aber das führt, glaube ich, zu weit. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen Musik spielen. Hast du einen Wunsch?
Einen Wunsch? Na, dann nehme ich doch einfach meinen Wunsch, einfach weil ich finde, dass die mehr Reichweite verdienen. Das Lumpenpack hat ein neues Album rausgebracht, das ist eine neue Single. Und ich nehme diesen Song jetzt einfach nochmal, ich weiß. Für dich ist es ein Déjà-vu. Aber der Song ist auch einfach sehr, sehr gut. Deswegen hören wir jetzt das Lumpenpack mit Ford Fiesta.
Genau.
Und kauft euch dann die neue CD und die geht auf die neue Tour, weil sie sind geil.
Alles klar, da hören wir jetzt rein. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jopa, gibt es noch etwas, was dich beschäftigt? Ansonsten würde ich gerne etwas, was mich beschäftigt, sagen.
Mich beschäftigt jetzt einfach immer noch Sucker Punch. Sucker Punch ist für mich wie das Leiden des jungen Werther. Es ist eine brillante Geschichte, die von Menschen auf eine kleine Eigenschaft dieser Geschichte runtergebrochen wird. Nein, die Leiden des jungen Werther ist keine tragische Liebesgeschichte. Bullshit. Das ist ein armer junger Mann, der an der Schönheit der Welt zugrunde geht. Und Sucker Punch ist kein dummes Tittengewiggle und Actiongeballer, sondern es ist eine diepe Tragikomödie oder Tragödie über ein Mädchen in einer Psychoanstalt. Das ist, da ist so viel mehr hinter. Warum sind Menschen so dumm? Ja. Okay, jetzt kannst du. Ich habe mich.
Also, ich möchte dir deine Frage beantworten. Menschen sind deshalb so dumm, weil Gesellschaft dazu führt, dass man sich auf andere im großen Stile und auf Mechanismen, die Gesellschaft eben hervorfördert, verlässt und dementsprechend sehr bequem wird. Das wird aber dann am deutlichsten, wenn man Mechanismen zur sozialen Pflege nutzt, die das auch noch automatisieren, wie zum Beispiel ein Newsfeed mit Bildern, womit wir bei Instagram. Egal!
Ja. Du willst dich heute nochmal richtig schreiten, oder? Du machst einfach weiter, ich gehe in der Zeit Sucker Punch gucken und dann.
Ist klar. Du machst einen Live-Kommentar nebenbei dann quasi zum Film.
Ja, genau. Okay, also gerade hat sie eine Lampe zerschossen.
Okay.
Aber das ist jetzt auch noch der Trailer.
Ich habe tatsächlich noch eine wichtige Frage.
Ja.
Was ist, wenn du eine Gesellschaft hast von drei verschiedenen Männern, also Großvater, Vater und Sohn, und die mittlere Generation ist
schwul.
Deshalb. Genau, nein. Deshalb ein schlechter Vater für sein eigenes Kind, weil er versucht, ein guter Sohn für seinen Großvater zu sein, also für seinen Vater, für den Großvater in dieser Konstellation zu sein. Ist das schlecht? Kann man das eigentlich so beurteilen? Oder wie würdest du an so ein Thema rangehen?
Warum findest du solche Dilemmata jetzt?
Weil sie mich persönlich vielleicht betreffen, ich weiß ja nicht.
Okay, also deine Mutter ist eine schlechte Mutter, weil sie für deine Großmutter was?
Nein, aber wenn Nein. zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, du hast einen Menschen, der, also du hast eine Vaterfigur und diese Vaterfigur hat keine Zeit für dich in deiner eigenen Kindheit, weil eben der Großvater pflegebedürftig ist oder große Aufmerksamkeit bedarf und versucht, dem gerecht zu werden, darum zu sorgen, dass der nicht verhungert im Altenheim. Und das so
ich finde halt, dass ich... Das ist immer zu optimistisch gedacht vielleicht, aber ich finde halt, dass ich sowas nicht ausschließen muss.
Ich finde,
dass solche Sachen immer keine Widersprüche sind. Dass man das immer irgendwie hinbekommen kann, allen Seiten gerecht zu werden. Na klar, das ist anstrengend und mehr Arbeit und in der Regel wird das nicht perfekt funktionieren. Aber du kriegst ja schon mit, wenn zumindest der Versuch dahin unternommen wird. Ich finde, das merkt man Leuten ja an, wenn sie es zumindest versuchen und dann halt es nicht perfekt hinbekommen oder vielleicht sogar scheitern. Aber wenn gar nicht erst der Versuch entsteht, dann
klar.
Weiß ich es auch nicht.
Aber wir Menschen sind halt nicht so wie in der Theorie perfekt und absolut ökonomisch, sondern wir sind dann
wenn
so
absolut... Wenn wir perfekt ökonomisch wären, dann wären wir schon lange tot.
Ja, aber wir sind halt auch Lebewesen, die versuchen, sich nicht zu sehr auf seine Emotionen zu verlassen, aber es dann doch tun. Und dann Dinge tun und zum Beispiel auch Zeit mit einem Menschen mehr verbringen, und anstelle von dem anderen, der dann zurücksteckt, weil man eben aufgrund der Emotionalität sich gerade sehr verbunden fühlt zu diesem jemanden. Was zum?
Ja, es ist ja auch einfach ein klassisches Dilemma. Das ist ja wie die Eisenbahnstrecke und auf beiden Seiten der Weiche sitzt jemand. Klar. Die Frage ist, wen überfährst du jetzt?
Klar.
Das ist ja genau die gleiche Frage. Du hast zwei Menschen, denen du verbunden bist, die eine Person, für die bist du verantwortlich.
Aber es geht ja nicht um die Lösung.
Und die andere Person hat dich zu etwas gemacht.
Es geht bei der Frage erstens nicht um, wie soll die Gesellschaft diese Frage beantworten. Also einmal nicht, wie sollen alle sich damit beschäftigen und auch nicht, wie soll man das beantworten, sondern du, wie stehst du so einem Thema gegenüber, grundsätzlich? Du in Persona.
Und das schon immer. Das hab ich ja auch getan. Ich habe es ja gerade versucht zu
umschreiben. Ja, du glaubst nicht an diese Situation so richtig. Das habe ich.
Ich glaube, dass es nicht lösbar ist, sondern dass es immer sondern dass es immer darum geht, zu erkennen, was die Person, um diese Situation Herr zu werden, tut. Es geht nicht darum, um das Endergebnis, sondern es geht um die Intention, um die Motivation, die man der Person anmerkt.
Ich glaube, das spielt viel rein, aber ich glaube, das ist nicht das treibende Element. Also das ist meine Sichtweise. Also ich stimme dir partiell zu, könnte man sagen.
Partiell zu?
Ja.
Minimal.
Nein, also Teil zum Teil, meinte ich. Also teilweise.
Ich habe das im Studium schon immer geliebt. Ich hatte ein einziges Seminar leider nur, wo es genau um solche Dinge geht. Anthropologie-Vorlesung. Und da haben wir so wunderbar diskutiert. Und ich habe es geliebt, Menschen vor den Latz zu hauen, weil ich dann die moralisch verwerflichste Aussage getroffen habe. Mit dem Kommentar, es geht ja gerade nicht um Moral. Es geht vielleicht um sowas wie effizient. Das fand ich so wunderbar. Warum sollten wir nicht einfach alle Leute auf dieselbe Seite der Schienen packen und dann überfahren? Weil für den Planeten wäre es ja tatsächlich sogar besser. Und ich meine, wenn die Person jemand umbringen muss, dann können wir auch möglichst viele mitnehmen.
Und jetzt sind wir bei...
Ich liebe solche Antworten, jetzt, weil das immer alle kaputt macht.
Und jetzt sind wir bei Eichmann. So.
Ja, guck. Ja, wenn man nicht mit moralischen Standpunkten an den Holocaust rangeht.
Nein, aber
der war unglaublich erfolgreich.
Da schließt sich der Punkt, weil Eichmann hat damit argumentiert, dass er das nur getan hat, weil er vorher mitbekommen hat, wie seine Soldaten, als er als Offizier irgendwie mit an die Front sollte, jüdische Zivilisten mit Gewehr vor dem Auge der anderen erschießen sollte, sozusagen. Und das fand er alles so brutal, weil ihm dann quasi das Gehirn von einem Kind entgegengeflogen ist. Das fand er alles so brutal und so eklig. Eklig ist das hervorzuheben, ne? Weil das seine Betonung war. Und er darauf rumgeritten ist. Dass das nicht effizient gewesen wäre.
Auf dem Gehirn des Kindes.
Ja, nein, das ist... Ja, das auch. Aber dass das eklig gewesen wäre. Und dass es halt effizienter wäre und halt auch für alle besser, wenn man einfach schnell den Schnitt sucht. So, und sagt, zack... Und wenn du jetzt sagst, Leben ist Qual, Leben bedeutet Qual, dann ist beide überfahren Erlösung. Also natürlich kannst du es irgendwie so drehen. Aber unter den gesellschaftlichen Normen, auf die wir uns stillschweigen, in die wir in diese Welt reingeboren wurden, um es mit den Doors zu sagen, Riders on the Storm.
Ja, die wir aber auch nur befolgen, weil wir die Angst haben, uns abzuwerten, wenn wir denen nicht mehr ganz entsprechen. Ich habe mich heute mit einer alten Dame im Bus gestritten, weil sie dann davon sie fing an rumzublöken und sich über irgendwen aufzuregen, hat nicht mal gesehen, was tatsächlich passiert ist, sondern musste hauptsächlich ganz jetzt 5 Minuten lang vor sich hin rummotzen und irgendwelche fremden Leute beleidigen. Da meinte ich, sie haben keine Ahnung, was passiert ist. Warum regen sie sich jetzt darüber auf? Können sie bitte einfach diese Person sein lassen, wer sie ist? Sie haben ja nicht keine Ahnung, was von sie reden.
Ja.
Dann fingen sie an, ja, aber man muss haben sie keinen Respekt vor dem Alter? Und ich so, nein, den haben sie sich gerade nicht verdient. Wieso sollte ich Respekt vor dem Alter haben? Warum haben wir alle Respekt vor dem Alter? Ist doch der totale Bullshit. Warum soll ich alte Menschen respektieren? Alt werden ist kein Achievement. Das ist nicht, wofür ich hart arbeiten muss. Alt werden tun wir alle. Du hast keinen Respekt dafür verdient, weil du alt bist. Und irgendwie ist das bei uns angeblich so drinne. Das verstehe ich nicht. Warum sind alte Menschen irgendwie was Wertvolles, was man beschätzen muss? Nee, das ist Abfall. Abfall, der sich vielleicht noch bewegen kann, aber der riecht schon nicht mehr gut. So.
Das ist ein bisschen überzogen. Also ich muss mich mal kurz von dir distanzieren.
Du bist jetzt hier mit drin, du erschießt jetzt mit mir zusammen alte Menschen. Nein. Darauf läuft das
nein.
hinaus.
Nein, wir sind nicht bei The Walking Dead. Nein, ich finde, jeder Mensch ist erstmal zu respektieren. So. Und du kannst
eine besondere kleine Blume.
Nein, Mann, überhaupt nicht. Aber wenn jemand scheiße ist, dann kann man auch alte Leute bewusst scheiße finden. Die sind halt genauso. Alle Menschen sind scheiße, gleichermaßen. So, das ist mein Standpunkt. Und da wird nicht separiert in alt, in jung, in klug, in dumm, in irgendwelche Kategorien,
Schwarz,
sondern
in Schwul,
ja, das
in
ist egal.
Frau.
Die sind alle scheiße, mich eingestellt. Wir sind alle scheiße und wir stinken. Alle. Ganz groß.
Und meistens, ja.
Ja, und wir sind das Virus dieser Erde. So. Und ich merke gerade, ich wollte eigentlich mit einem versöhnlichen Ende diese Sendung beenden. Das ist mir jetzt so suboptimal gelungen. Hängen wir nochmal 5 Minuten dran.
Ach, Quatsch. Ja, ich geb dir keine 5 Minuten, weil es gibt diese wunderschöne Szene in Rick und Morty, wie er ihnen mathematisch erklärt, warum es ihm egal ist, wer vor ihm steht, weil er die Menschen nicht nach ihrem Aussehen oder ihrem Geschlecht oder sonst was bewertet, sondern by the amount of pain in my butt, also wie sehr er mir auf den Sack geht, danach bewerte ich Menschen. Ja. Menschen sind nur eine mathematische Formel von der Menge, wie sie mir auf den Sack gehen. Das finde ich ein schöner Abschluss. Damit kann ich zufrieden durch mein Leben gehen.
Ja, und ich möchte kurz sagen, wenn du Menschen komplett beurteilst und nicht dich auf sie einlässt, auch wenn es schwierig ist, zum Teil, dann lernst du selten was. Also die Menschen, die mir am wichtigsten in meinem Leben sind, die habe ich zuerst fast alle nicht gemocht. So. Und die allerwichtigsten Menschen, die ich liebe in meinem Leben, das waren alles Menschen, da musste ich mich hin drüber über mich selbst, über meinen Schatten springen oder die mussten über ihren Schatten springen. Auf jeden Fall musste irgendjemand springen, dass wir am Ende da angekommen sind, uns zu mögen. So. Und,
aber dann musste, das ist ja eine Entscheidung, dann Zeit oder Aufwand in eine Person zu investieren. Und das allein das gibt einem Menschen ja schon Wert. Ja. Das hast du aber bei so vielen Menschen, die du triffst, auch nicht. Und es wäre ja auch absoluter Quatsch, wenn du mit jedem Menschen so viel Zeit und Aufwand investieren würdest. Das kannst du ja nicht tun.
Nein.
Und bei alten Frauen im Bus zum Beispiel, da kann man dann noch einfach mal das mentale Instagram spielen, die Person wegswipen und dann ist es auch wieder gut.
Ich habe mit meinem Ehemann, war ich neulich in Ikea und das Schönste an dem ganzen Ausflug war nicht, dass wir nachher noch ins Bällebad durften und dass wir irgendwie komplett da irgendwie im Smallland rumtouren durften, sondern das Schönste an dem ganzen Moment war, wir sind da quasi mit Sektflaschen durch den Ikea gelaufen, haben uns Sachen angeguckt, haben Leute ausgelacht und besoffen im Bett gelegen und haben dann so eine kleine Pralinenbox gehabt und das Schönste an dem ganzen Moment war, dass wir quasi so eine alte Oma hatten, die die ganze Zeit ganz nett neben uns saß und gefragt hat, ganz höflich, ob sie neben uns sitzen darf und so und weil der Platz halt frei wäre und so und wir hatten dann gemerkt, oh, wir sind satt und diese Pralinenbox ist immer noch irgendwie ein Drittel voll und wir haben ihr diese ganze Pralinenbox einfach gegeben und gesagt, möchten Sie die, wir schaffen die nicht mehr. Und dieser Blick war einfach wunderschön. Das war einfach ganz reines, ganz ehrliches Lächeln von einem ganz alten, verschrumpelten, optisch sehr hässlich runtergekommenen Menschen, Entschuldigung an der Stelle, absolut liebenswert gelächelt hat und so ganz rein, wie man sagen würde, wie es nur von einem Kind kennt. Aber wer sich mit Kindern länger auseinandergesetzt hat, weiß, das sind die Dämonen.
Dafür hatte ich gerade zu viel Baby in den letzten 48 Stunden.
Ja gut,
Stunden.
Babys vielleicht. Und ich rede von Kindern.
Also
ganz, ganz reines Lächeln. Und das war ganz, ganz schöner Moment einfach. Und mit dem schönen Moment möchte ich für mich diesen Abend schließen, diesen Tag schließen.
Dann tu das, ich gehe noch ein bisschen auf meinen Balkon und schieße alte Menschen ab.
Alles klar.
Und dann
wir reden
sehen wir uns
nächste Woche wieder. Alles klar.
Ja. Ich bin kein so großes Arschloch wie ich.
Und wenn ihr uns bisher nur irgendwo anders gehört habt, über andere Verteiler, ihr könnt uns auf Spotify hören, jederzeit. Vielleicht gehen wir auch auf YouTube.
Genau.
Weiß nicht. Müssen wir mal überlegen.
Hast du nicht sogar schon eine Piraten der Lehre-Folge auf YouTube gemacht?
Ja, das ist vor 3 Jahren oder so. Das ist ewig her.
Ich finde immer, YouTube macht wenig Sinn als Podcast, weil du ja irgendwie schon extra ein Video anmachst, um ein Video anzumachen. Aber ich meine, warum nicht? Wenn das Leute interessiert, können wir das gerne tun.
Ja. Aber gut.
Könnt ihr uns ja sagen, ob ihr uns gerne auf YouTube sehen möchtet. Und zur Not halte ich ihm auch eine Kamera vor die Nase. Dann könnt ihr eine Stunde beim Reden
zugucken. Das will doch niemand.
Das stimmt, deswegen bin ich ja dagegen. Aber wir können es trotzdem tun, wenn Leute das wollen.
Okay.
Wir sind ja hier die Bitches quasi.
Natürlich. Eure Bottom-Bitches, over and out. Tschüss.